Sieben Wochen mit Paulus, 12. Tag, nein, 13. Tag, Römer 1. Der Brief an die Römer. Paulus, Diener von Christus Jesus, zum Apostel berufen und dazu bestimmt, Gottes gute Nachricht zu verkünden. Gott hat sie ja durch seine Propheten in der Heiligen Schrift schon im Voraus angekündigt. Es ist die gute Nachricht von seinem Sohn. Der war seiner leiblichen Herkunft nach ein Nachkomme Davids. Gott hat ihm durch die Auferstehung von den Toten die Vollmacht verliehen, als sein Sohn zu herrschen. Das steht ihm aufgrund seiner Herkunft aus dem Geist des Heiligen Gottes. Was ich verkündige, ist also die gute Nachricht von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir die Befähigung und Beauftragung bekommen, als Apostel unter den Völkern zu wirken. Sie sollen Christus gehorsam sein, den Glauben annehmen und so seinem Namen Ehre machen. Auch ihr gehört zu diesen Völkern und seid von Jesus Christus berufen. An alle in Rom, die von Gott geliebt werden und zu Heiligen berufen sind, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus. Zunächst einmal danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle. In der ganzen Welt spricht man über euren Glauben. Gott selbst, dem ich durch die Verkündigung seines Sohnes mit all meiner Kraft diene, ist mein Zeuge. Ich denke unaufhörlich an euch. In jedem Gebet bitte ich darum, dass ich nach Gottes Willen endlich zu euch kommen kann. Denn ich möchte euch so gerne einmal treffen. Ich möchte euch etwas von der Gabe weitergeben, die mir vom Heiligen Geist geschenkt wurde. So sollt ihr gestärkt werden. Oder besser gesagt, ich möchte, dass wir uns bei meinem Besuch gegenseitig ermutigen durch den Glauben, der uns verbindet. Durch diesen Glauben ermutigt ihr mich und ebenso ich euch. Ich will euch eines nicht verschweigen, Brüder und Schwestern. Ich habe mir schon oft vorgenommen, zu euch zu kommen, aber bis jetzt wurde ich immer daran gehindert. Denn ich wollte, dass meine Arbeit auch bei euch Frucht trägt wie bei den anderen Völkern. Das bin ich allen schuldig, ganz gleich, ob sie Griechen sind oder nicht, gebildet oder ungebildet. Wenn es nach mir geht, ich bin bereit, auch bei euch in Rom die gute Nachricht zu verkündigen. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Denn durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Zugleich wird nämlich auch der Zorn Gottes offenbar. Er bricht vom Himmel her herein über alle Gottlosigkeit und alles Unrecht der Menschen. Denn durch dieses Unrecht unterdrücken sie die Wahrheit. Schließlich wissen sie ganz genau, was Menschen von Gott bekannt sein kann. Er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt. Denn sein unsichtbares Wesen ist seit der Erschaffung der Welt erkennbar geworden, und zwar an dem, was er geschaffen hat. Es ist seine ewige Macht und seine Göttlichkeit. Deshalb haben die Menschen keine Entschuldigung. Sie kennen Gott. Trotzdem ließen sie ihm nicht die Ehre und den Dank zuteil werden, die Gott zustehen. Stattdessen verloren sie sich in Gedankenspielen und ihr uneinsichtiges Herz hat sich verfinstert. Während sie vorgaben, weise zu sein, machten sie sich zum Narren. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes gaben sie preis. An seine Stelle setzten sie Standbilder von vergänglichen Menschen oder von Vögeln, Vierbeinern oder Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie ihren innersten Begierden ausgeliefert. Er überließ sie der Unsittlichkeit, sodass sie ihren eigenen Körper entwürdigten. Die Menschen tauschten die Wahrheit Gottes gegen die Lüge. Sie verehrten die Schöpfung und beteten sie statt des Schöpfers an. Der sei in Ewigkeit gelobt. Amen. Deshalb hat Gott sie schändlichen Leidenschaften ausgeliefert, denn ihre Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen. Ebenso gaben die Männer den natürlichen Geschlechtsverkehr mit ihren Frauen auf. Dafür entbrannten sie in wildem Verlangen zueinander. Männer treiben es schamlos mit Männern. So empfangen sie am eigenen Leib den gebührenden Lohn für ihre Verirrung. Sie hielten es nicht für wichtig, Gott anzuerkennen. Deshalb hat Gott sie ihrer schändlichen Gesinnung ausgeliefert. Daher tun sie, was sich nicht gehört. Sie strotzen vor Unrecht, Bosheit, Habgier und Schlechtigkeit. Sie sind voller Neid, Mordlust, Streitsucht, Hinterhältigkeit, Heimtücke, Verleumdung und übler Nachrede. Sie verachten Gott, sind gewalttätig, hochmütig und prahlerisch. Im Bösen sind sie erfinderisch und ihren Eltern gegenüber ungehorsam. Sie sind uneinsichtig, unzuverlässig, lieblos und unbarmherzig. Dabei kennen sie Gottes Rechtsordnung und wissen, wer so handelt, verdient den Tod. Trotzdem tun sie es und spenden darüber hinaus auch noch denen Beifall, die genauso handeln. Kapitel 2. Deshalb hast du auch keine Entschuldigung, du Mensch, der du dich zum Richter aufspielst. Das gilt für jeden, der so handelt. Wenn du jemand anderen verurteilst, sprichst du damit selbst das Urteil über dich. Denn du verurteilst zwar andere, handelst aber genauso. Wir wissen aber, wer so handelt, über den spricht Gott das Urteil. Und dieses Urteil entspricht der Wahrheit. Du Mensch, du tust doch genau dasselbe wie die anderen, die du verurteilst. Rechnest du wirklich damit, dem Urteil Gottes entgehen zu können? Oder missachtest du Gottes große Güte, Nachsicht und Geduld? Erkennst du denn nicht, dass Gottes Güte dich dazu bewegen will, dein Leben zu ändern? Du bist starrsinnig und im tiefsten Herzen nicht bereit, dich zu ändern. Und so ziehst du dir selbst mehr und mehr den Zorn Gottes zu bis zum Tag des Zorns. Das ist der Tag, an dem Gott sich als gerechter Richter offenbart. Gott wird allen das geben, was sie für ihre Taten verdienen. Es gibt Menschen, die sich nicht davon abbringen lassen, Gutes zu tun. Es geht ihnen um Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit. Ihnen wird Gott das ewige Leben schenken. Aber andere handeln aus Eigennutz. Sie folgen nicht der Wahrheit Gottes, sondern setzen auf das Unrecht. Gottes grimmiger Zorn wird sie treffen. Und jeden Menschen, der Böses tut, lässt er Not und Verzweiflung hereinbrechen. Über jeden Menschen, der Böses tut, lässt er Not und Verzweiflung hereinbrechen. Das gilt an erster Stelle für die Juden und dann auch für die Griechen. Aber jedem, der Gutes tut, schenkt Gott Herrlichkeit, Ehre und Frieden. Das gilt ebenso an erster Stelle für die Juden und dann auch für die Griechen. Denn Gott richtet ohne Ansehen der Person. Es gibt Menschen, die das Gesetz übertreten haben, ohne es zu kennen. Sie werden auch ohne das Gesetz zugrunde gehen. Andere kennen das Gesetz, übertreten es aber trotzdem. Sie werden mit Hilfe des Gesetzes verurteilt werden. Denn es genügt nicht, das Gesetz zu hören, um vor Gott als gerecht zu bestehen. Nur wer das Gesetz auch befolgt, wird als gerecht gelten. Die Völker kennen das Gesetz zwar nicht, trotzdem tun sie von sich aus, was das Gesetz verlangt. Obwohl sie das Gesetz nicht kennen, tragen sie es offensichtlich in sich. Sie zeigen damit, dass das vom Gesetz geforderte Handeln in ihr Herz geschrieben ist. Ihr Gewissen bestätigt das. So streiten ja auch in ihren Gedanken Anklage und Verteidigung miteinander. Das wird an dem Tag sichtbar, an dem Gott durch Christus Jesus Gericht hält. Dann urteilt er über das, was im Menschen verborgen ist. So entspricht es der guten Nachricht, die ich verkünde. Also, du bezeichnest dich als Jude. Du verlässt dich auf das Gesetz und bist stolz, dass du zu Gott gehörst. Du kennst seinen Willen. Du kannst beurteilen, worauf es ankommt, denn das hat dich das Gesetz gelehrt. Du meinst, du bist ein Blindenführer, ein Licht für alle, die im Dunkeln leben. Du hältst dich für einen Erzieher der Unverständigen und einen Lehrer der Unmündigen. Du bist überzeugt, dass du im Gesetz die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit besitzt. Doch wieso belehrst du andere, aber dich selbst belehrst du nicht? Wieso verkündest du nicht zu stehlen und stiehlst selbst? Wieso forderst du die Ehe nicht zu brechen und du selbst brichst sie? Wieso verachtest du die Götzenbilder und bereicherst dich trotzdem an ihnen? Du bist stolz auf das Gesetz, aber du verstößt dagegen und raubst damit Gott die Ehre. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Euretwegen wird unter den Völkern der Name Gottes in den Schmutz gezogen. Die Beschneidung nützt dir nur dann etwas, wenn du das Gesetz befolgst. Wenn du gegen das Gesetz verstößt, giltst du trotz Beschneidung als Unbeschnittener. Umgekehrt könnte es doch sein, dass ein Unbeschnittener sich an die Vorschriften des Gesetzes hält. Dann zählt er zu den Beschnittenen, obwohl er nicht beschnitten ist. Es wird also der über dich Gericht halten, der das Gesetz befolgt. Und das, obwohl er körperlich nicht beschnitten ist. Denn du verstößt gegen das Gesetz und das, obwohl es dir schriftlich vorliegt und du beschnitten bist. Wirklich Jude ist man nicht, weil man es nach außen hin ist. Und die Beschneidung, die nur äußerlich am Körper vollzogen wird, ist nicht die wahre Beschneidung. Nein, wirklich Jude ist man, wenn man es im Inneren ist. Und die wahre Beschneidung ist eine Sache des Herzens. Sie geschieht durch den Geist, nicht durch das Festhalten an Buchstaben. Dafür gibt es keine Anerkennung durch Menschen, sondern nur durch Gott. Kapitel 3. Was haben dann die Juden den anderen Völkern voraus? Und was nützt ihnen die Beschneidung? Viel, und zwar in jeder Hinsicht. Zunächst einmal, ihnen hat Gott seine Botschaft anvertraut. Was hat das für Folgen? Wenn einige von ihnen dieser Botschaft untreu geworden sind, hebt dann ihre Treulosigkeit Gottes Treue auf? Auf gar keinen Fall. Vielmehr wird sich zeigen, dass Gott wahrhaftig ist, während der Mensch sein Wort immer bricht. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Du, Gott, sollst Recht behalten mit deinen Worten und als Sieger dastehen, wenn man dich anklagt. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit überhaupt erst beweist, was heißt das? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er seinen Zorn über uns walten lässt? Ich rede hier, wie Menschen eben reden. Auf gar keinen Fall. Denn wie könnte Gott dann noch über die Welt Gericht halten? Aber kommt Gottes Wahrhaftigkeit nicht erst durch meine Wortbrüchigkeit voll zur Geltung? Und wird dadurch seine Herrlichkeit nicht umso größer? Warum werde ich dann noch wie ein Sünder beurteilt? Warum sagen wir denn nicht gleich, lasst uns das Böse tun, damit das Gute dabei herauskommt? Einige, die uns schlecht machen, behaupten ja, dass wir so reden. Aber wer einen solchen Standpunkt vertritt, den trifft zu Recht das Urteil Gottes. Was heißt das? Sind wir dann im Vorteil? Keineswegs. Wir hatten doch zuvor die Anschuldigungen vorgebracht, Juden und Griechen befinden sich gleichermaßen in der Gewalt der Sünde. So steht es auch in der Heiligen Schrift. Keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist einsichtig, keiner fragt nach Gott. Alle sind sie von ihm abgefallen, allesamt sind sie verdorben. Es gibt keinen, der etwas Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, ihre Zunge gebrauchen sie zum Betrug. Schlangengift steckt unter ihren Lippen. Aus ihrem Mund kommen lauter Flüche und bittere Worte. Schnell sind sie dabei, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend begleiten ihre Wege. Und den Weg, der zum Frieden führt, kennen sie nicht. Sie kennen kein Erschrecken vor Gott. Wir aber wissen, was im Gesetz steht, das gilt für die, denen das Gesetz gegeben wurde. Damit soll jeder Einwand zum Schweigen gebracht werden. Denn die ganze Welt ist vor Gott schuldig. Schließlich verhält es sich doch so. Kein Mensch ist vor Gott gerecht, weil er das Gesetz befolgt. Vielmehr erkennen wir erst durch das Gesetz, was Sünde ist. Aber jetzt ist Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden. Und zwar unabhängig vom Gesetz. Das bezeugen das Gesetz und die Propheten. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen. Denn in dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Durch dessen Blut hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt. Und durch den Glauben erhalten wir Anteil daran. So hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Lange hat er die Verfehlungen ungestraft gelassen, die früher begangen wurden. Gott hat sie in Geduld ertragen. Doch jetzt, zu diesem besonderen Zeitpunkt, will er beweisen, dass er wirklich gerecht ist. Ja, er ist gerecht und er nimmt diejenigen als gerecht an, die aus dem Glauben an Jesus leben. Gibt es irgendeinen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist ausgeschlossen. Welches Gesetz schließt das aus? Etwa das Gesetz der Werke? Nein, sondern das Gesetz des Glaubens. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch allein aufgrund des Glaubens gerecht ist, unabhängig davon, ob er das Gesetz befolgt. Oder ist Gott nur für die Juden da und nicht auch für die anderen Völker? Natürlich ist er auch für die anderen Völker da. Denn es ist ein und derselbe Gott, der beide als gerecht annehmen wird. Die Juden aufgrund des Glaubens und genauso auch die anderen mit Hilfe des Glaubens. Bedeutet das, dass wir durch den Glauben das Gesetz außer Kraft setzen? Im Gegenteil, so bringen wir das Gesetz erst richtig zur Geltung.